Wir haben heute Abend die neunte Botschaft in unserer Reihe, was kommen wird, die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, und sind angekommen bei Matthäus 25. Das Thema heute Abend lautet: Gebrauche treu die dir anvertrauten Gaben. Gebrauche treu die dir anvertrauten Gaben. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde beim Bibellesen klar, dass Sie in die Stadt gehen sollen und Traktate verteilen. Was würden Sie tun? Sofort hingehen, verteilen. Oder würden Sie sagen, ja, ich kann das nicht, ich bin zu ängstlich, das ist vielleicht doch nicht Gottes Wille, sollen andere machen, ich mache lieber gar nichts. Oder immerhin könnte auch sein, dass jemand sagt, naja, in der Stadt verteilen kann ich nicht, aber ich kann es in Briefkästen verteilen. Als sein Bruder hat zu ihm gesagt, ich missioniere nicht mehr, ich habe mein Schäfchen im Trockenen, ich warte nur noch auf den Herrn. Das ist auch eine Lehre, die es dann sehr bequem sein kann und sehr träge machen kann. Ein anderes Beispiel, stellen Sie sich vor, Ihnen wird klar im Gebet, dass Sie dem ungläubigen Nachbarn etwas von Jesus erzählen sollen. Was würden Sie tun? Beten, wann der rechte Zeitpunkt ist, und dann auch gehen. Vielleicht sagt man aber auch, ach, ich will mir es mit dem Nachbarn nicht verderben. Am besten, er merkt gar nicht, dass ich Christ bin. Wir reden halt nur übers Wetter. Ja. Ein drittes Beispiel. Der Geist Gottes mahnt dich in der Versammlung. Im Chor sind zu wenig Sänger. Und du hast eine gute Stimme. Du versuchst zwar immer, sich zu verbergen, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo du deine Gabe einbringen solltest. Was würdest du, was würden Sie tun? Sich melden beim Chorleiter und sagen, hier bin ich, möchte mitdienen im Chor, auch wenn das mehr Zeit und Kraft kostet. Oder würde man sagen, naja, ist egal, ob der Chor ausstirbt, wir können ja auch so singen. Noch ein Beispiel. In vielen Gemeinden liegt ja eine Liste aus, wird Putzdienst gesucht. Bei euch auch? Gibt es das auch in Gemeinden? Ja, und dann denken vielleicht manche Männer, ja, wieso ich? Das können doch die Frauen viel besser. Ich sehe sowieso den Dreck nicht. Bei mir häuft sich sowieso bis zur Decke. Wieso soll ich mich da eintragen? Das überlassen wir den Frauen. Ist das richtig? Nun, es ist doch schön, wenn man als Familie dann anrückt, vielleicht sogar mit den Kindern, dann den Besen schwingt und den Putzlappen, Staubsauger. Macht dann richtig Freude, durften wir auch schon erleben. Aber es könnte eben auch einer sich drücken. Warum habe ich diese Beispiele gelesen? Sie hängen sehr eng zusammen mit dem, was wir heute Abend im Wort Gottes betrachten wollen. Und zwar steht das in Matthäus 25, ab Vers 14. Matthäus 25, ab Vers 14. Den Text kann ich noch lesen ohne Brille, aber die Zahlen nicht. Die Verse, ja, deshalb. Aber es ist von Vers 14 bis Vers 30. Da sagt der Herr Jesus Folgendes. Und es ist ein Gleichnis. Aber die Gleichnisse haben uns ja für unser Leben viel zu sagen. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber. Das muss ich vielleicht gleich erklären, was ein Zentner ist. Das ist also ein Wertmaß hier. 5 Zentner entsprechen 500 Drachmen oder 500 Denaren. Und das sind umgerechnet damals 500 Tageslöhne, was ein Arbeiter in 500 Tagen hat oder bekommt im Schnitt. So viel hat dieser Herr anvertraut. 500 Zentner Silber in Silberwert, das sind 500 Tageslöhne. Also dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit oder Fähigkeit, kann man es auch übersetzen, Dynamis steht hier, Kraft. Und er zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber 1 empfangen hatte, würde man jetzt meinen, was kommt? Gewann 1 hinzu? Schön wäre es gewesen. Nein, aber jetzt heißt es, der aber 1 Zentner Silber empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde. In der Parallelstelle in Lukas 17, glaube ich, steht es, ja. Da steht sogar, dass der es noch in ein Schweißtuch gewickelt hat, mit dem er sich den Schweiß hätte abwischen sollen. Und dann hat er es in die Erde eingegraben, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Ja, und jetzt vergeht lange Zeit. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Gut so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Gut so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Wir heben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns Gaben anvertraut. Und diese Gaben beinhalten auch Aufgaben. Lass jeden von uns auch heute Abend erkennen, welche Gaben und Aufgaben du uns anvertraut hast. Amen. Amen. Gaben beinhalten Aufgaben. Und dieser Mensch, der außer Landes zieht, ist niemand anderes als Gott, der jedem von uns Gaben gegeben hat. Hier im Gleichnis werden sie dargestellt als Geldwert. Beträge, Silberzentner oder Silbertalente wird es auch manchmal wiedergegeben oder Minen, es gibt da verschiedene deutsche Wiedergaben. Es geht aber um Werte, die anvertraut sind, mit denen die Knechte treu umgehen sollen, sie nicht verschleudern. Das tut auch keiner von den dreien. Also man kann keinem vorwerfen, er hätte das Geld verschleudert, wie etwa der verlorene Sohn. Der hat sein Erbe ja sehr schnell aufgebraucht und verprasst. Nein, alle drei haben das anvertraut bekommen und bewahrt. Nur der Unterschied ist, die ersten beiden Knechte haben mit den ihnen anvertrauten Gaben, materiellen Gaben hier, gearbeitet und haben sie vermehrt. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt im Wirtschaftswesen, weiß, dass man investieren muss, um einen Gewinn zu erzielen. Im Buchhandel zum Beispiel kenne ich mich aus, ja, ein Buchhändler, der kauft Bücher ein bei den Vertriebsstätten und dann kommt sein Buchhandelbetrag drauf und so hat er auch einen Gewinn. mit jedem Buch, was ein Buchhändler verkauft, hat er dann auch wieder einen Gewinn für seine Arbeit. Und so haben auch diese Knechte etwas bekommen, mit dem sie hätten arbeiten können und das vermehren. Und es haben auch zwei in hervorragender Weise gemacht, aber der dritte, ja, erstaunlicherweise nicht. Wobei man hier schon sieht, in der Weise, wie der Herr diese Gaben verteilt, dass er auch schon ahnt, dass der dritte problematisch sein könnte. Denn hier steht, er vertraute ihm sein Vermögen an, dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Dynamis, nach seiner Kraft, Energie, Fähigkeit, Tüchtigkeit. Alles das steckt in diesem Begriff drin. Also der wusste schon, der erste ist ein Tüchtiger, dem kann ich viel geben. Der wird treu damit umgehen. Der zweite ist auch tüchtig, hat aber nicht so gute Gaben, ist ein bisschen schwächer veranlagt, aber ist auch ein treuer und guter Knecht. Und so gibt es ja auch unter uns Menschen, die haben auf dem Gebiet gute Gaben und Steilgaben, manche auf dem anderen Gebiet. Es ist gut, dass keiner alle Gaben hat, dass sie verteilt sind, dass auch keiner hochmütig wird. Ja. Der eine kann gut rechnen, der andere gut lesen, der dritte gut schreiben, der vierte gut handwerklich arbeiten, der fünfte gut musizieren. Und manchmal hat auch der eine oder andere mehrere Gaben gleichzeitig. Ja. Denn jeder von uns hat auch mehrere Gaben. Es geht jetzt zunächst mal um natürliche Gaben auch. Dann gibt es natürlich noch die Geistesgaben, die der wiedergeborene Christ zusätzlich bekommt. Aber diese natürlichen Gaben allein schon, auch die sind unterschiedlich und sind verteilt, sodass keiner benachteiligt ist. Und der Herr kennt die Knechte. Gott kennt jeden von uns. Und er weiß, wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel fordern. Und so ist auch bei dem Ersten, dem wird viel gegeben und er hat dieses Vertrauen wirklich, hat sich dessen würdig erwiesen und hat mit diesen Talenten gearbeitet, hat es verdoppelt. Er hat diese 5 Zentner verdoppelt. Er handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Und wann tat er das? Nicht erst nach Jahren, als der Herr lange ausblieb. Wir lesen hier dieses kleine Wörtchen in Vers 16. Sofort, sofort. Der bekam den Auftrag und fing sofort an zu arbeiten. Wie war es denn, als der Herr Jesus die Jünger berief am See Genezareth? Haben sie erstmal noch gesagt, ja, ich muss aber jetzt noch ein paar Wochen bleiben, da muss ich noch das Feld bestellen vorher und jenes. Nein, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes, sagt der Herr. Und die Jünger, die er am See Genezareth berufen hatte, auch andere, sie sind ihm sofort nachgefolgt. Einer, der wollte noch groß Abschied feiern und so, und hat er gesagt, dass der nicht taugt, ja, lass die Toten ihre Toten begraben. War die etwas hart klingende Antwort allerdings. Ich denke, der Herr Jesus ist natürlich nicht pietätlos, aber er zeigt uns hier die Priorität auf. Wenn Gott ruft, dann hat das Vorrang vor allem anderen, auch in unserem Leben. Wenn der Herr uns seine Aufgabe gibt, dann steht das über allen irdischen, alltäglichen Verpflichtungen, die wir auch noch haben. Die haben wir auch, aber im Reich Gottes, was uns da aufgetragen ist, das hat Vorrang vor allem anderen. Also wenn Gott dann sagt, dann geh heute in die Stadt, verteil Traktate oder in die Briefkästen oder wie auch immer, sprich diesen Menschen an, sollten wir nicht zögern. Ich habe schon Zeugnisse gehört, wo jemand plötzlich ja, durchs Bibellesen dann eine Art Eingebung bekommen hat. Gott spricht ja auch so direkt, manchmal heute noch. Besuch jetzt diesen Nachbarn. Und dann ging er hin und fand den in einer ganz verzweifelnden Lage vor. So gerade quasi vor dem Selbstmord und konnte gerade ihn noch retten, indem er zu ihm kam, ihn getröstet hat und ihm auch das Evangelium vorgelebt hat und auch bezeugt hat. Mehrere solche Beispiele schon gehört von Brüdern in Predigten, die dasselbe erlebt haben. Ich selber habe es noch nicht erlebt, aber deshalb sollten wir auch nicht zögern, wenn Gott uns etwas zeigt. Und auch dieser Knecht, der erste Knecht, der ganz hervorragende Gaben hatte und auch ganz viele Aufgaben deshalb bekommen hat, der ging so gleich hin. Es war auch ein schneller und tüchtiger und zuverlässiger Mensch. Und dann kommt der andere Knecht. Der hat 2 Zentner empfangen und gewann 2 weitere hinzu. Und zu beiden sagt der Herr genau das Gleiche. Das ist interessant. Ganz wörtlich auch im Griechischen die gleiche Antwort. Er sagt zu beiden den Satz, als sie ihm dann das Erwirtschaftete überreichen bei seiner Wiederkunft, sagt er zu beiden, recht so, wörtlich steht hier gut, du tüchtiger und treuer Knecht. Man kann das auch übersetzen, du fleißiger und gläubiger Knecht. Also das Wort tüchtig heißt auch fleißig und das Wort treu heißt auch gläubig. Ja. Der also auf den Herrn vertraut hat, der ihn auch liebt. Ja. Vertrauen und Liebe, das hängt eng zusammen. Die haben ihren Herrn geliebt und haben das Beste für ihn getan. Lieben wir den Herrn, dann wird es uns nicht schwerfallen, ihm auch zu dienen. Und im irdischen Bereich, vielleicht klingt es für manchen komisch, lieben wir auch unseren Arbeitgeber, unseren Auftraggeber, haben wir ein gutes Verhältnis zu ihm, dann werden wir viel flotter und zufriedener arbeiten, als wenn da eine angespannte Situation im Betrieb herrscht. Einmal sagt uns die Bibel, wir sollen uns auch unterordnen den wunderlichen Herren, um des Herrn willen, dass wir auch sie gewinnen. Ja. Beten wir doch dafür, wenn wir vielleicht einen schwierigen Arbeitgeber haben, dass der Herr die Situation verändert, dass wir ihm in Liebe und Offenheit und Freundlichkeit begegnen. Und ich denke, früher oder später wird er das merken und wird auch sich ändern, vor allem wenn wir dann auch noch beten. Also möchte ich euch ermutigen, es wird ja heute immer härter in der Geschäftswelt, weiß ich auch. Und da wollen wir umso mehr auch beten, dass der Herr uns Kraft schenkt und auch die Liebe zu den Kollegen, Kolleginnen, zu den Vorgesetzten, zu den Angestellten, falls ihr über jemanden geordnet seid. Wir brauchen auch da viel Weisheit, viel Vertrauen auch zueinander, was leider nicht immer gegeben ist, wenn man enttäuscht wurde. Aber ich kann euch sagen, wenn ein Chef merkt, dass du Christ bist und dass du zuverlässig bist, das zeigt sich an der Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit, das wird jeder Chef schätzen, ja. Letztendlich. Wenn wir auch keinen Betrug mitmachen oder Lügen, wie es in manchen Betrieben ist, oder Bestechung, sondern aufrichtig und geradlinig den Weg gehen. Es kann vielleicht auch mal einen die Arbeit kosten, wenn man nicht falsche Kompromisse schließt, aber der Herr wird es lohnen. Also beiden guten Knechten, dem einen mit den 5 Denaren, dem anderen mit den 2, sagt sein Herr, als er wiederkommt: Gut so, du fleißiger und treuer oder gläubiger Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Ja, damit ist auch der Eingang in das Himmelreich gemeint letztendlich. Der Knecht wird seine Belohnung empfangen im Himmelreich. Hier klingt an das Preisgericht in 1. Korinther 3. Vielleicht lesen wir einmal diese Stelle, das Preisgericht. 1. Korinther 3, ich habe es mehrfach erwähnt, aber jetzt noch nie zitiert direkt, deshalb möchte ich es jetzt mal tun. Dieses Preisgericht kommt ja vor dem Weltgericht, vor dem großen weißen Thron, von dem wir morgen hören, in der nächsten Abschnitt, wo dann Gott, der Herr, die Schafe von den Böcken scheiden wird. Und dieses Preisgericht, das wird für die sein, die entrückt werden. Für die, die da nicht ins Endgericht kommen. Und da lesen wir in 1. Korinther 3, ab Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Da haben wir auch die Mitarbeit. Gottes Mitarbeiter. Das ist eine großartige Würdigung, die der Gläubige erfährt. Gottes Mitarbeiter sein zu dürfen. Das ist ein Vorrecht. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das sagt jetzt er, der Apostel Paulus, als Apostel zur Gemeinde. Aber jeder Christ heute darf auch Gottes Mitarbeiter sein, auf seine Weise, in seinem Bereich. Und dann schreibt der Apostel, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Es geschieht also alles aus Gnaden, nicht, dass sich jemand was einbildet auf seine Gaben. Ja, ganz wichtig zu beachten. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Seht ihr, der eine, der baut eben 5 weitere Talente drauf, der andere 2 und der dritte gar nichts. Das kommt jetzt ja nachher noch, wenn ich zum unnützen Knecht komme. Wir lesen weiter hier, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus, das einzige Fundament. Und nun kommt das Preisgericht. Wenn aber jemand auf diesen Grund, also auf Jesus, auf seine Gnade, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, also dauerhaft ist, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Damit ist nicht das Fegfeuer gemeint, sondern es heißt wie durchs Feuer hindurch. Das ist ein Vergleich. Das heißt, jemand, der nicht viele Werke baut auf diesem Fundament Jesus Christus, der kann auch gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Während jemand, der ein fleißiger und treuer Knecht ist, ja, der wird auch besonderen Lohn empfangen in der Ewigkeit. Wir wollen aber nicht auf den Lohn spekulieren, wenn wir dem Herrn dienen, sondern wir wollen es alles aus der Liebe zu tun, zu Jesus und zu den Menschen. Denn sonst ist schon wieder alles getrübt. Ja. Es ist nicht mehr aufrichtig, sondern mit diesen Nebengedanken. Und es ist auch gut, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wie viele Menschen zum Beispiel durch meine Bücher sich bekehrt haben. Wir wollen gar keine Zahlen wissen, wir werden es mal in der Ewigkeit erfahren. Und es ist gut, dass der Herr manches vor uns verbirgt hier in dieser Weltzeit. Und auch ihr in eurem Dienst, der Herr offenbart uns hier nicht alles. Aber in der Ewigkeit wird hoffentlich einmal Freude sein über alle Dienste, die hier getan werden konnten, die Predigten, die Botschaften. Und ich hoffe und bete auch jedes Mal, dass es nicht ins Leere trifft, sondern dass die Herzen sich bekehren, dass Menschen gerettet werden. Das ist immer mein Gebet. Und wenn ich von mir persönlich jetzt hier kurz rede, alle meine Bücher haben zum Beispiel das Ziel, das missionarische Ziel, dass Menschen gerettet werden, auch wenn es zum Teil aktuelle Themen sind. Es geht immer letztendlich um Jesus. Das ist die einzige Antwort auf alle Fragen unserer Welt. Sonst würde ich auch gar nichts reden oder schreiben, wenn das nicht mein Ziel wäre. Und ich hoffe, dass es bei euch genauso ist. Ja, jetzt haben wir einiges gehört über die zwei guten Knechte als Beispiele für Christen, die eifrig sind im Reich Gottes. Das heißt andererseits aber auch nicht, dass wir uns jetzt hier die Beine ausreißen und bis zum Burnout uns tot schaffen. Das wäre ein falsches Verständnis. Das Fundament bleibt Jesus Christus, seine Gnade. Aber wir sollen auch nicht faul und träge sein. Das zeigt uns das Wort hier ganz deutlich. Und jetzt kommt eben dieser faule und sogar unnütze Knecht. Übrigens, es darf nicht verwechselt werden, das Wort unnütz mit der anderen Stelle, wo der Herr Jesus uns Folgendes sagt, in Lukas 17, Vers 7 bis 19. Bevor ich auf den bösen Knecht eingehe, möchte ich das noch lesen, damit wir das nicht falsch verstehen. In Lukas 17, Vers 7 bis 10, Entschuldigung, 7 bis 10, ist die Rede von der Pflichterfüllung im Dienst, im Reich Gottesdienst. Und da lesen wir, Lukas 17, Vers 7, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und wer so denkt, der wird nie in Hochmut verfallen und sich etwas einbilden auf seine eigenen Leistungen. Und ich denke, wenn Gott lieb hat, dann züchtigt er. Wir bekommen immer wieder auch Demutstäler in unserem Leben und wir sollen das aber auch nur annehmen. Ich habe das auch erlebt, ja, so am Anfang meines Dienstes, da ging so ziemlich schnell kometenhaft so nach oben. Die ersten Bücher, das waren so Bestseller und solche Dinge. Und dann hat mir der Herr aber viele Demutstäler geschickt im Leben, wo es dann immer wieder steil bergab ging. Ich will es jetzt nicht hier aufzählen, aber einfach erwähnen. Und ich denke, das brauchen wir wirklich, dass wir erkennen, bei allen Gaben, die der Herr uns schenkt und allen Aufgaben, die wir ausführen dürfen, sollen wir am Schluss sagen können, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Denn wir können gar nichts tun aus eigener Kraft. Alles, was wir tun, gerade in der Reich Gottes Arbeit, ist Gnade vom Herrn. Selbst unser alltägliches Leben könnten wir nicht führen, wenn der Herr uns nicht gesunde Glieder, gesunde Gedanken, ein Gehirn geschenkt hätte, dass wir noch klar denken können. Wie schnell kann das weg sein? Meine Mutter wurde von einem Tag auf den anderen dement. Ja, so schnell kann das weg sein. Mit 75 Jahren damals. Und wir wissen nicht, wie lange der Herr uns die Gesundheit erhält. Es ist alles Gnade. Und auch im Reich Gottes. Ohne ihn können wir nichts tun. So lesen wir auch im Johannesevangelium. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und dann sollen wir bekennen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das darf jetzt aber nicht verwechselt werden mit dem Begriff unnützer Knecht in unserem Gleichnis, wo es jetzt um diesen dritten, bösen und faulen Knecht geht. Der ist unnütz in einem ganz anderen Sinn. Der würde von sich aus nicht sagen, ich bin ein unnützer Knecht, ich tue, was ich zu schuldig bin, weil der nämlich gar nichts tut. Also der ist wirklich ganz objektiv gesehen unnütz. Wir sagen, dass wir unnütz sind gegenüber Jesus, weil wir ihm alles verdanken. Aber er ist unnütz in seinem Wesen. Der sagt das nicht, der hält sich für sehr nützlich, hat ja nichts verschleudert und so von dem Anvertrauten. Aber objektiv gesehen ist er wirklich unnütz und wird deshalb auch als Heuchler ins Feuer geworfen. Ins ewige Feuer der Verdammnis. Ja, und so lesen wir jetzt, was dieser Knecht seinem Herrn in einer unverschämten Weise antwortet, als der nach langer Zeit wiederkommt. In einer unverschämten, frechen Weise. In Matthäus 25, Vers 24 steht es geschrieben. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ja, was will der denn damit sagen? Er will praktisch damit sagen, ich hatte nicht den Mut, mit dem mir anvertrauten Gut zu wirtschaften. Ich habe es einfach auf Nummer sicher gebracht. Das kommt im nächsten Vers und hat es verborgen. Erstmal ein Schweißtuch gewickelt, steht in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium. Und dann noch in die Erde eingegraben, damit ja nichts passiert mit diesem Zentner. Dann wird der Herr mit ihm zufrieden sein. Er hat es ja nicht ausgegeben. Aber wisst ihr was, liebe Freunde? Es gibt auch eine Unterlassungssünde. Es geht hier um die Unterlassungssünde. Der verlorene Sohn in Lukas 15, in diesem Gleichnis, der hat viele Tatsünden begangen. Hat sich von seinem Vater verabschiedet, hat das Erbe beansprucht. Das tut man sich erst, wenn der Vater so am Sterben ist. Er hat praktisch gewünscht, im Grunde, er soll sterben, der Alte, damit er sein Erbe bekommt. Das war schon die erste große Sünde. Und dann hat er es noch verprasst mit Sünde. Also wird nicht im Einzelnen gesagt, sein älterer Bruder vermutet dann, dass er es mit Dirnen durchgebracht hat und so weiter. Also der hat Tatsünden begangen. Aber dieser böse und faule Knecht, der hält sich wahrscheinlich sogar noch für gerecht. Er hat ja nichts Böses damit angestellt. Aber er hat die Unterlassungssünde begangen. Was ist eine Unterlassungssünde? Das werden wir morgen hören, so der Herr will und wir leben. Wenn wir nämlich dann lesen, ich zitiere schon mal im Voraus in Matthäus 25, ab Vers 42, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und er hat mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und er hat mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und er hat mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und er hat mich nicht besucht. Das sind ganz plastische und konkrete Unterlassungssünden, die der Herr hier zusammenfasst. Wir merken, wie die Bibel eine wunderbare Einheit ist, auch da, wie eins aus dem anderen hervorgeht. Also Unterlassungssünde ist, auch wenn ich gar nichts tue, wenn ich sehe, da verblutet einer am Straßenrand, ich gehe dran vorbei, so wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, diese zwei heiligen Männer, in Anführungsstrichen, vorbeilaufen, der Priester und der Levit, während der verschriene Samariter ihm geholfen hat. Es war nämlich eine verachtete Volksgruppe, die Samariter, so ein Mischvolk, mit babylonischem, israelischem Glauben vermischt. Und die hat man verachtet, aber der hat ihm Barmherzigkeit erwiesen. Unterlassungssünden. Bitte prüfe auch einmal, wen solltest du schon lange einmal besuchen? Wem solltest du ein gutes Wort sagen? Wem solltest du praktische Dienste auch mit den Händen leisten? Wir werden morgen dazu noch mehr hören. Jedenfalls, es gibt auch eine Unterlassungssünde. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem unverschämten Vorwurf, den dieser Knecht seinem Herrn macht. Er sagt immerhin noch Herr zu ihm. Das drückt aber die Heuchelei aus gleichzeitig. Er nennt ihn Herr, aber er ist im Grunde sein eigener Herr. Das merkt man dann, wenn er sagt, das Deine, da hast du das Deine. Er distanziert sich ja total von seinem Herrn. Denn es war ihm anvertraut, so wenn es nun seines gewesen wäre und er damit wirtschaften konnte. Aber er hat immer die Distanz zu diesem Herrn. Und dann behauptet er, ihn zu kennen, den Herrn zu kennen. Dabei kennt er ihn gar nicht. Er sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Unglaublich, ja. Ein harter Mann. Und dann noch der Vorwurf, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ja, was wirft er ihm denn hier vor? Betrug, krumme Dinge, ja, so in die Tasche wirtschaften, ohne recht zu arbeiten. Das wirft er seinem Herrn vor. Und was werfen wir Gott heute alles vor? Du schickst die Katastrophen, du schickst diese Erdbeben, du bist schuld, dass ich krank bin. Du bist schuld, dass ich nicht im Lotto gewinne. Ja, es gibt ja die banalsten Dinge, die Leute Gott vorwerfen. Und dabei denken sie gar nicht nach, was sie da eigentlich tun und wie sie Gott lästern. Können wir so mit Gott umgehen? Nein, ich kann davor nur warnen. Gott hätte es überhaupt nicht nötig, dass einer von uns in den Himmel kommt. Es ist alles seine Gnade, dass er uns Wohnungen im Himmel bereitet hat. Gott könnte die Menschheit genauso mit einem Wort auslöschen, wie er sie geschaffen hat. Wer sind wir denn, dass wir denken, wir können mit Gott rechten? Das sagt Gott auch zu Hiob. Im Buch Hiob lesen wir in Kapitel 38, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Wo Hiob begonnen hat, mit Gott zu diskutieren. Wer hat alles geschaffen, Gott oder der Mensch? Gott natürlich. Ja, er wirft seinem Herrn sogar Betrug vor. Du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und dann noch, ich fürchtete mich. Ja, vor wem hat er sich denn gefürchtet? Vor seinem Herrn, den er hier Herr nennt. Apostel Johannes hat geschrieben, aber durch den Geist Gottes inspiriert, wie die ganze Schrift vom Geist Gottes inspiriert ist, im ersten Johannesbrief, einen sehr wichtigen Satz. Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn er hier sagt, ich fürchtete mich, dann beweist das, dass er diesen Herrn nicht liebt. Und wenn ein Christ, oder sag mal, wenn ein Mensch sich Christ nennt und sich weigert, Gott zu dienen, weil er sich fürchtet oder behauptet, sich zu fürchten, dann zeigt es, dass ihm die Liebe fehlt. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Der Herr Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen. Zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ich gebe es jetzt frei wieder. Das ist diese Situation, die wir auch hier sehen. Ich fürchtete mich vor dem Herrn. Ja, dann sagen sie, sie fürchten sich vor Gott. Und sie haben Menschenfurcht. Sie haben Furcht, sich zu Jesus zu bekennen. In unserem natürlichen Herzen ist diese Furcht. Aber je mehr wir nur noch Gott fürchten, umso mehr verlieren wir die Menschenfurcht. Habt ihr das auch schon erlebt? Das ist geradezu wie so ein Gesetz. Je mehr wir Gott fürchten, umso geringer wird die Menschenfurcht in unserem Leben werden. Und ich darf euch sagen, das ist auch mein Geheimnis, warum ich manchmal so mutig erscheine nach außen. Ich bin es auch nicht immer, weil ich im Gebet immer wieder Gott an die erste Stelle setze und sage, Herr, ich will dich fürchten und ehren und schenk mir Mut, auch unbequeme Dinge zu sagen, dass ich keine Menschenfurcht haben muss. Als ich damals die Auseinandersetzung hatte mit einem bekannten Missionswerk hier in der Gegend, da war vorausgegangen, dass ein Mädchen unserer Gemeinde durch eine Fehlbehandlung an Blinddarm gestorben ist mit 14 Jahren. Kam gerade von dem Friedhof zurück besuchte einen Bibelschullehrer, der in diesem Seminar war, und der hat mir gesagt, da läuft Bibelkritik. Und dann habe ich gebetet drum, habe gesagt, es muss doch jemand da was sagen und sich dagegen wehren. Und ich hatte in dem Moment keine Menschenfurcht. Ja, ich habe gemerkt, dieses Mädchen wurde so früh abgerufen, wie kurz ist unser Leben. Wir müssen schauen, dass wir mit Gott im Reinen sind. Und das hat mir so einen Mut gegeben, dann auch meinen Kopf dahin zu halten für die anderen. Nachher haben sie mir praktisch abgeschlagen, symbolisch gesprochen. Ich habe bis heute noch Hausverbot dort. Aber die Seminaristen hatten mich gebeten, sag du was, wir verlieren unsere Stelle sonst, aber du hast nicht so viel zu verlieren. Ich habe nur meine Bücher dort alle dann verloren, die dort erschienen waren, und wird bis heute noch verleumdet, Land auf, Land ab, wegen der Sache. Aber das hat mir wirklich die Menschenfurcht geraubt, und ich hatte dann wirklich Gottesfurcht und habe dann Stellung genommen dazu, bis heute zu diesen Dingen. Es ist sehr schwierig, auch innerhalb des evangelikalen Lagers Kritik zu üben, aber manchmal ist es notwendig, ohne sich jetzt über andere zu stellen. Aber das kann ich aus meinem Leben bezeugen. Ich habe manchmal auch Menschenfurcht. Es fällt mir auch schwer, auf die Straße zu gehen und hier Traktate zu verteilen, aber ich mache es doch immer wieder. Aber schön ist, wenn auch andere Christen dabei sind, wenn man es nicht ganz allein machen muss. Nicht, dass sich jetzt jemand hier überfordert fühlt. Ich freue mich auch für euren Sohn, der da unter Moslems, unter Türken in Berlin arbeitet, was ich gehört habe. Da gehört ganz besonders viel Gottesfurcht dazu. Ich weiß nicht, ob ich die auch hätte. Oder dann vielleicht sogar in islamische Länder zu gehen und dort zu missionieren. Das ist eine ganz besondere Gnade. Das verlangt der Herr auch nicht vor jedem. Der Herr versucht niemanden über seine Kraft. Er kennt jeden von uns. Dem einen vertraut er 5 Zentner an. In der Parallelstelle ist sogar die Rede von 10 Zentnern. Oder ist das hier? Nee, hier ist 5. Und bei Lukas auch von 10 sogar noch mehr. Und dann auch 2 Zentner oder einen Zentner. Aber diesen einen Zentner, liebe Geschwister, den sollen wir nicht in Schweißtuch wickeln und vergraben, sondern dann sollen wir mit diesem einen Zentner arbeiten. Und wenn es nur so aussieht, dass ich ein Traktat in die Briefkästen verteile oder dass ich der Nachbarin einen Einkauf mache, dass sie vielleicht ins Fragen kommt, warum tust du das? Ja, weil ich Jesus lieb habe und weil ich sie auch lieb. Dann können wir das so weiter sagen durch unsere Dienste. Versteht ihr? Das ist dieses eine Talent. Und 10 Talente, ja, wir wollen das jetzt nicht aufrechnen. Das ist vielleicht ein Evangelist, der vor Tausenden spricht. Ich freue mich immer über Wilhelm Pahls und andere Brüder, die auch im hohen Alter noch diese Dienste tun können. Aber es fehlt oft der Nachwuchs. Wir sollten beten für wirkliche bibeltreue Evangelisten. Andere gibt es genug, aber bibeltreue, ja, gibt es heute auch noch. Ja. Kürzlich den Wilhelm Pahls gehört, wie er sagte, es scheinen fast nur noch Rentner wohl zu sein, die das machen. Und so die Jugendevangelisten, die sind dann oft schon so weltlich, dass die Leute sich eher zur Disco als zu Jesus bekehren. Aber es gibt hoffentlich auch noch Ausnahmen. Wir dürfen auch da beten. Ja, und dann sagt dieser freche, böse Knecht noch: Ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Hat es rausgezogen, zack, da hast du wieder, was mir gegeben hast. Ja, und die Frucht? Keinerlei Frucht gebracht. Und der Herr ist ja lange nicht gekommen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir auch vielleicht schon 50, 60, 70? Und wie viel Frucht haben wir gebracht, im Reich Gottes? Hat sich schon jemand durch uns bekehrt? Ist schon jemand getröstet worden in Krankheitsnot? Haben wir schon Gefangene besucht? Haben wir Armen schon etwas gegeben von unserem Überfluss oder vielleicht ein wirkliches Opfer sogar, was uns wehgetan hat, auch am Geldbeutel? Ja. Auch da mögen wir uns prüfen. Ich finde das Prinzip des Zehnten sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, wie viel oder wie wenig. Es ist zwar im Alten Testament, aber das sollte das Mindeste sein, dass wir auch den Zehnten unserer Gaben einbringen. Aber da, wo es wirklich noch im biblischen Sinne dann auch verwendet wird. Es gibt heute zum Beispiel Missionswerke, da empfehle ich dann immer, das nicht für die Missionsleitung zu spenden, sondern für den einzelnen Missionar im Dienst, den man kennt, zweckgebunden, damit es auch dort ankommt. Versteht ihr? Das muss dann zweckgebunden eingesetzt werden. Und man kann danach fragen, kam es auch bei dir für dich an? Oder haben sie da oben irgendwie verbraten für ihre Politik, die sie machen? Ja. Das ist ja das Problem, dass die großen Dachverbände heute fast alle auf der ökumenischen Welle mitschwimmen. Ich habe gehört, auch Evangelikale waren heute in Assisi dabei. Aber heute war ja dieses neue Götzentreffen wieder. Es wird sicherlich noch mehr die nächsten Tage durchsickern. Ich habe aber noch keine endgültigen Meldungen darüber gehört. Ja, nun jedenfalls ist dieser böse Knecht nicht für den Himmel prädestiniert, sage ich mal. Der ist verloren. Er hätte die Chance gehabt, etwas Gutes damit zu tun. Ich bin kein Anhänger dieser Lehre, dass es eine doppelte Prädestination gibt, dass der eine zum Heil, der andere zur Verdammnis vorherbestimmt ist. Das ist eine grausame, extrem kalvinistische Lehre, die manche heute vertreten. Sondern dieser Knecht hätte auch die Möglichkeit gehabt, mit diesem einen Talent etwas Gutes zu tun für den Herrn. Aber er hat diese Chance verpasst. Und deshalb ist er auch verantwortlich, wenn man nämlich von der doppelten Vorherbestimmung ausgeht. Da können ja die sagen, die sowieso zur Verdammnis vorherbestimmt sind, ich bin ja nicht verantwortlich. Wieso will Gott jetzt mich verdammen? Ja, müssen wir diese Lehre zu Ende denken. Ist doch grauenhaft. Nein, er wird zur Rechenschaft gezogen und das kann er nur, wenn er eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Einen Willen, der auch Ja oder Nein sagen kann. Das Heilswerk auf Golgatha ist 100% vollbracht durch Jesus. Da können wir nichts hinzufügen. Nicht mal 1%. Nichts. Aber ob wir das annehmen oder ablehnen, das ist eine andere Sache. Versteht ihr? Wenn wir das annehmen, der Pietismus hat immer gesprochen von der Entscheidung für Jesus, dann tun wir nichts zu Golgatha hinzu, sondern nehmen es einfach an oder andere lehnen es ab und sie sind dann aber auch dafür verantwortlich, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und hier steht auch, der Herr fordert Rechenschaft von diesem bösen und faulen Knecht. Ja, und wie verurteilt er ihn? Nicht einfach so verurteilt, sondern er verurteilt ihn aus seinen eigenen Worten und Taten. Er wiederholt seinen ungeheuerlichen Vorwurf gegenüber diesem guten und reinen Herrn, der ja Gott selber ist hier. Und so heißt es dann, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm in Vers 26, du böser und fauler Knecht, das ist nämlich seine Sünde, die Boshaftigkeit, so seinem Herrn gegenüberzutreten und die Faulheit, mit leeren Händen zu kommen. Ja, ganz leer waren sie ja nicht, aber sie waren auch nicht voller als vorher, praktisch ja nichts getan, also faul war er. Und dann, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Fragezeichen. Woher will er denn das wissen? Dann, selbst wenn das so wäre, er kommt ihm sogar noch ein Stück entgegen, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Da hätte er gar nichts arbeiten müssen, er hätte es nur auf die Bank bringen müssen und hätte Zinsen dafür bekommen. Noch nicht mal das hat er getan. Sogar dazu war er zu faul. Vielleicht hat er Angst gehabt vor Inflation oder was auch immer. Ja, so heute ist ja aktuell. Wir wissen ja nicht, wie das wird. Aber trotzdem, gar nichts tun ist jedenfalls zu wenig. Darum geht's. Gar nichts tun ist zu wenig. Er hätte wenigstens Holz, Heu oder Stoppeln auf dem Fundament Jesus bauen können. Wenn er schon nicht Gold, Silber und Edelsteine im geistlichen Sinne produziert. Aber gar nichts. Da wird ihm auch noch das abgenommen, was ihm gegeben worden war. Und so lesen wir in Vers 28, darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Ja, ist das nicht ungerecht? Der hat doch schon 10, wieso kriegt er jetzt noch einen? Naja, weil es ein Tüchtiger ist. Da weiß man, wenn der jetzt 11 hat, wird er nächstes Mal 22 haben, wenn er weiter so arbeitet. Das ist auch ein Prinzip im Wirtschaftsleben. Aber unser Wirtschaftsleben heute ist leider von der Sünde durchdrängt, weil da die Ellbogengesellschaft herrscht. Der Egoismus. Nicht? Das können wir nicht damit jetzt gleichsetzen. Aber hier ist ein gesundes Wirtschaften gemeint. Da hat man ein Material, das man bekommen hat oder eine Vermögensgrundlage und dann kommt ja die eigene Arbeit dazu. Und deshalb wächst dieser Kapitalgrundstock. Durch die eigene Arbeit. Und so ist es ja auch bei jedem Beruf. Nicht? Jeder Arbeiter bekommt Material, mit dem er was tun kann und durch die Arbeit entsteht dann was daraus. Zum Beispiel ein Auto oder ein Bauwerk oder ein Kunstwerk oder was auch immer, etwas Kreatives. Es gibt ja so viele Berufe und so viele Gaben, wie Gott geschenkt hat. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Ja, also der schon 10 hat, der bekommt das von dem einen, der nichts erwirtschaftet hat. Der kriegt es weggenommen und der andere erhält es. Und so sagt der Herr Jesus, und das ist praktisch die Quintessenz, die Lehre daraus, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Das darf man sich verwechseln damit, wenn es immer Arme gibt, dass man mit denen auch teilen soll, ja, die, sagen wir, unverschuldet arm sind. Es gibt aber auch Arme, die aus eigener Schuld arm geworden sind, weil sie einfach faul sind. Und da muss man schon prüfen, ob man Faulheit unterstützt. Solchen Leuten sollte man eher helfen, dass sie zu einer vernünftigen Arbeit finden. Aber es gibt leider Fälle, die wollen nicht arbeiten. Gottes Wort sagt aber, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Da steht nicht, wer nicht arbeiten kann, sondern wer nicht arbeiten will. Das muss man ganz klar unterscheiden. Wenn jemand krank ist, zu alt ist oder wie auch immer, der soll natürlich zu essen kriegen. Aber wer sich weigert zu arbeiten, im weltlichen Beruf, aber auch im Reich Gottes, der wird auch nicht belohnt werden, noch zusätzlich für seine Faulheit. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Lesen wir im Buch der Sprüche, Kapitel 6. Aus dem Tierreich können wir viel lernen. Ja, ich hoffe, dass ihr das auch mitnehmen könnt und auch ich, wenn wir nach Hause fahren, dass wir dem Herrn treu dienen. Da, wo er uns zeigt, da ist eine Aufgabe, dass wir dann auch unsere Gaben einsetzen. Das, bitte versteht mich nicht falsch, kein Leistungsdruck jetzt, vom Urlaub heimgekommen und jetzt muss ich voll hier schuften. So ist nicht gemeint, aber lasst euch doch einfach führen und dann entzieht euch nicht diesem Auftrag, der euch so deutlich vor die Augen gestellt wird. Ganz konkret, der Nächste ist immer der, der gerade auch mein Nächster ist, mein Nachbar, meine Familie erstmal, ja, meine Frau, die Kinder, die Eltern, je nachdem, und dann die Nachbarn, die Kollegen, Mitschüler, Studenten, Mitstudenten und so weiter. Und wenn wir da Not sehen, dann sollen wir uns dem nicht entziehen. Geistliche Not oder auch irdische, materielle Not, physische Not, was es alles so gibt, auch psychische Not, das nimmt heute auch immer mehr zu. Wer hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben. Wie wunderbar. Die absolute Fülle, das wird dann die Vollendung in der himmlischen Herrlichkeit sein. Aber jetzt kommt noch dieser schreckliche Vers 30. Vorher heißt es ja, es wird ihm abgenommen, was er hat. Und dann heißt es noch, und den unnützen Knecht, der aus sich selber heraus wirklich unnütz ist und das nicht nur bekennt im Verhältnis zu Gottes Allmacht, sondern der wirklich unnütz ist. Diesen unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Ja, der wird praktisch ausgestoßen in die Verdammnis. Finsternis deshalb, weil Gott Licht ist und wer nicht in seiner Nähe ist, der ist von der Quelle des Lichts, von der Quelle des Lebens getrennt. Gleichzeitig kann die Hölle auch mit Feuer beschrieben werden, aber man kann dieses Feuer nicht so physisch vorstellen wie unser Feuer, da wäre es dann wieder hell, ja? Sondern das sind verschiedene Bezeichnungen für die ewige Verlorenheit und Qual. Feuer drückt einfach die Qual aus, die dort gelitten wird, in der Ferne vor Gott, und die Finsternis drückt aus auch die Ferne von Gott. Aber der Mensch existiert weiter. Er wird Schmerzen leiden, was wir in Lukas 16 erkennen, bei dem reichen Mann am Lazarus, wo ja der reiche Mann bittet, dass nur die Zunge gekühlt wird durch Wasser. Also es müssen Schmerzen da auch sein und Heulen und Zähne klappern. Wir können uns das gar nicht ausmalen, müssen wir auch nicht, aber wir können nur davor warnen, dass ein Mensch ein solches tragisches Ende nimmt. Wie wunderbar dagegen, wenn wir die Fülle haben werden, die Fülle des Heils, die Fülle des Segens, die Fülle des ewigen Lebens, die Fülle des Friedens und der Freude im Herrn Jesus Christus. Mehr davon werden wir morgen hören. Am Schluss dann werde ich noch etwas sagen über Himmel und Hölle. Das wird dann der Abschluss sein bei dem Gleichnis vom Weltgericht, wo dann Böcke und Schafe geschieden werden. Ja, wir wollen beten, dass auch wir unnütze Knechte sind, aber nicht im Sinne dessen, der faul und böse ist, sondern im Sinne dessen, dass wir bekennen können, Herr, du hast uns alles geschenkt, lass uns damit verantwortlich umgehen. Aber wenn wir alles getan haben, dann dürfen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Es war alles deine Gnade. Deine Gnade allein. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du der Geber aller Gaben bist. Der irdischen und natürlichen Gaben, aber auch der geistlichen Gaben. Herr, lass uns erkennen, welche Gaben du jedem von uns gegeben hast. Und lass es uns auch dann praktizieren, was du uns aufträgst. Zeig uns, wo wir anderen Menschen helfen können. Zeig uns, wo wir anderen Menschen dich verkündigen können. Tu auch ihre Herzen dann auf. Und vergib auch mir, wenn ich nicht immer gehorcht habe und das getan, was du gewollt hast, Herr. Lass uns da gehorsam lernen und dir dienen bis an unser Ende. Amen.